Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 257 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 27. Februar 2026 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk geht es um den Wechsel von Versicherungsmaklern und unser neues E-Magazin Betriebliche Konzepte.
Mit Maklerin Elisa Rode sprechen wir über den Frühjahrsputz.
In den News der Woche könnte für Kunden des insolventen Versicherers FWU die Steuerkeule drohen. Das Analysehaus Fralytics stößt bei einer Untersuchung von Krankenkassen auf etwas Datenschutzbedenkliches. Die Deutschen finden Altersvorsorge schwierig und in der Industrieversicherung sinken die Prämien.
Und unser Geschäftsführer Jan Ross stellt drei Fragen an Fondsfinanzchef Norbert Porasek.
Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut und ganz toll finden, dann zeigen Sie uns das gerne auch mal und geben Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform 5 Sternchen und wir sagen schon mal Dankeschön. Und jetzt kommen wir aus der Redaktion.
Zum Schmolltalk, hallo.
Hallo.
So.
Der Schmolltalk.
Was ist uns denn dieses Mal ins Haus geflattert?
Oi.
Post vom Anwalt, aber Gott sei Dank nichts Schlimmes.
Frag nicht nach Sonnenschein. Also, ich grüße wieder ganz lieb meine Eltern und alle, die mich kennen und unseren Fachanwalt Norman Wirth aus der Gegend von Oranienburg, aus dem schönen Oberhavelland, denn er hat mir ein Thema zugerufen, was ich sehr schön fand. Frag mich mal, welches.
Welches Thema denn?
Oh, gut, dass du fragst. Es geht um die Frage, wie man einen Versicherungsmakler wechseln kann. Ja, in dem Fall.
Ist nicht so unüblich, würde ich meinen.
Ist nicht so unüblich, kann passieren. Und in dem Fall ging es darum, dass ein Ehepaar, da hatte natürlich der Mann sich um die Finanzen gekümmert und hatte auch einen Makler an der Hand. Dann ist der aber gestorben, was auch nicht ganz unüblich ist.
Also der Mann, nicht der Makler.
Der Mann, nicht der Makler. Ja, ja, oh, gut, dass du das einräumst, genau.
Das müssen wir mal klarstellen.
In der Ehe ist der Mann zuerst gestorben, was auch nicht ganz selten ist. Und dann hatte die Witwe das Bedürfnis, den Makler zu wechseln, also nicht komplett abzuschießen, also sie will weiter einen Makler haben, was wir sehr löblich finden, wollte aber zu einem Makler in ihrer Gegend wechseln. Und das ist die große Frage, kann sie das so einfach?
Und? Gut, kann sie fragst. Das denn so einfach?
ja, kann sie tatsächlich recht einfach. Und dann hat hier Norman hat mir zugerufen, es gibt zwar Maklerverträge und da stehen manchmal auch dann Fristen oder Laufzeiten drin, aber das ist rechtlich angreifbar. Ja, das ist also, das zählt dann wirklich nicht viel, denn er sagt, da gilt Paragraph 671, das lese ich gerade ab, habe ich nicht auswendig gelernt, ne? Ich lese das ab, im bürgerlichen Gesetzbuch und da heißt es, der Auftrag kann von dem Auftraggeber jederzeit widerrufen, von dem Beauftragten jederzeit gekündigt werden. Also da ist wirklich eigentlich gar keine Kündigungsfrist, sagt Norman Wirth. Und da geht es um so Geschäftsbesorgungsverträge. Und also man kommt dann raus. Das heißt, die Witwe kann das jederzeit kündigen und jederzeit einen neuen Maklervertrag abschließen. Und dann ist natürlich die Frage, wann fließt die Kortage wohin?
Genau. Mhm.
Genau, und da hat Norman gesagt, solange der alte Maklervertrag noch gilt und der Bestand noch nicht übertragen ist, bekommt der bisherige Makler auch noch die Provision. Und erst wenn der neue Vertrag läuft und der Bestand dann übertragen ist, hier war noch ein Maklerpool im Spiel, dann übertragen ist, dann kommt auch die neue Kortage. Und erst dann, sagt Norman Wirth, sollte sich der neue Makler auch erst darum kümmern, weil er ansonsten Haftungsrisiken eingeht, ohne was daran zu verdienen. Das mag ja keiner.
Ja, okay.
Ne? Alles soweit logisch, auch gar nicht so kompliziert, finde ich. Aber ein sehr schönes Thema. Mhm. Also danke Norman für den Zuruf. Ganz, ganz klasse.
Genau, haben wir auch nochmal in den Shownotes verlinkt.
Genau.
Ebenso wie ein Link zu unserem neuen E-Magazin.
Oh, Schmiddi, worum geht es in unserem neuen E-Magazin?
um das Thema betriebliche Konzepte, also betriebliche Altersversorgung, Krankenversicherung, Arbeitskraftabsicherung und betriebliche Pflegeversicherung.
Aufregend, erzähl mehr.
Das haben wir uns mal angeschaut, genau. Weil es ja angesichts des Fachkräftemangels für Arbeitgeber immer wichtiger wird, die Mitarbeiter zu binden und auch neue zu finden. Mhm. Und da helfen solche Sachen wie eben BAV und Co. dort ganz gut dabei, sich ein bisschen hervorzuheben von den anderen. Ja. Genau, aber es kommt da eben auch drauf ein bisschen darauf an, dass es gut gemischt ist, das Portfolio. Es sind ein paar gesetzrechtliche Themen drin. Neues Betriebsrentenstärkungsgesetz ist ja jetzt zum Teil in Kraft getreten. Das soll die Verbreitung der BAV gerade bei kleineren Unternehmen erhöhen. Das haben wir uns mal angeschaut, was da so die wesentlichen Punkte sind. Trends in der BKV haben wir uns angeschaut. Was tut sich da? Ist das alles immer nur Budgettarif oder gibt es auch noch was anderes? Mhm. genau. Und was ist eigentlich eine betriebliche Pflegeversicherung? Das ist noch ein bisschen unterm Radar.
Die genau. kennt bis jetzt kaum jemand, aber das ist
noch nicht so angesagt.
Das ist so der ganz heiße Kram. Hm? Also ich fand einen Teil auch sehr wichtig, da ich aufgemerkt, Frau Schmidt.
Aha.
Ja. Und wo wir gerade bei unserer Gruß- und Grüßorgie sind, liebe Grüße an Cordula Wiss-Paulus, die mit in einem Gastbeitrag auch die emotionale Schiene beziehungsweise die psychische Schiene mit reingenommen genau. hat. Denn ich habe irgendwann, ich weiß keine Ahnung, wie alt ich da war, aber ich habe dann irgendwann mal gelernt oder erfahren, wie die Psyche tatsächlich den Körper belastet. Also der berühmt-berüchtigte Psychorücken oder psychosomatische Rückenschmerzen.
Genau.
Ne? Die man dann hat oder wenn man ein schlechtes Gefühl hat, Angst hat, Sorgen hat oder so, wie das auf den, es schlägt wirklich sprichwörtlich auf den Magen. Und da kann tatsächlich eine betriebliche Krankenversicherung ein paar Sorgen abnehmen und helfen und plötzlich bist du doch ein kleines Stückchen gesünder. Das finde ich immer ganz faszinierend.
Genau. Ja. Oder auch, wenn man Angst vor Altersarmut hat, wenn man dann ein bisschen Starthilfe vom Arbeitgeber bekommt über eine BAV, dass sich diese Sorgen dann ein bisschen reduzieren. Genau. Und so der Arbeitgeber und auch der Arbeitnehmer beide was davon haben. Und für Makler ist es halt auch ein ordentliches Wachstumsfeld, weil viele Unternehmen und gerade eben auch die kleineren auch noch nicht so richtig Bescheid wissen. Und das auch ein Grund ist, warum die Verbreitung noch nicht so dolle ist.
Oder abblocken.
Oder abblocken, weil sie denken, es rechnet sich nicht.
Ja,
aber wir haben auch
nicht.
Aber wir haben auch ein paar Rechenbeispiele in den Texten, wo man eben sieht, okay, das lohnt sich eigentlich schon recht schnell. Also eine betriebliche Krankenversicherung kann sich schon quasi bei einem Krankheitstag, den man verhindert, kann sich das schon lohnen.
Ja, das ist nichts. Ne? Sobald die Belegschaft ein kleines bisschen gesünder ist, hat sich schon gerechnet.
Genau, eben. Ja, also das ist alles so ein bisschen der Inhalt da drin. Deswegen haben wir das auch nochmal verlinkt jetzt in den Shownotes. Da können Sie sich das kostenfrei anschauen, durchlesen.
Gut, dass du das betonst, genau.
Und teilen.
Und teilen. Wir freuen uns wirklich über alle Leserinnen und Leser, die da mal reinschmökern.
Genau.
Und vielleicht verbreitet sich das dann auch in kleinen Betrieben.
Yes, das wäre schön.
Yes.
Ja, dann weiter im Text.
Weiter im Text. Im Gespräch. Wir alle kennen ja den Frühjahrsputz. Wir räumen auf, reinigen die Beete, schaffen den Wintermief so richtig weg und putzen Fans. Naja, lassen wir das. Versicherungsmaklerin Elisa Rode aus dem schönen Havelland hat ihren Frühjahrsputz schon hinter sich. Nur anders eben. Denn sie hat ihren Kundenbestand mal durchforstet und aussortiert. Warum und wie sie das getan hat, lasse ich mir jetzt mal erklären. Hallo Elisa, schön, dass du hier bei mir im Podcast bist.
Hallo Scholle, schön, dass ich da sein darf.
Können Sie jetzt draußen alle nicht sehen, aber wir sind hier gerade in den Räumen von Pfefferminzia. Wir haben heute Abend das Heftgeflüster und die Elisa und ich wollen uns jetzt mal über eine Sache unterhalten, die du jetzt gemacht hast, nämlich Frühjahrsputz. Kann man auch als Maklerin, richtig?
Ja, durchaus. Und ich finde, es ist ein absolut wichtiges Thema, was wir, glaube ich, öfter mal ansprechen sollten.
Jetzt erzähl mir mal. Also Frühjahrsputz von zu Hause kenne ich.
Ja.
So, Fenster auf keinen Fall putzen, aber Staubsaugen und den ganzen anderen Kram. Aber als Maklerin, wie machst du es?
Also auch als Maklerin ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns generell einfach damit mal auseinandersetzen, wo stehen wir gerade im Business und wo können wir vielleicht auch mal aufräumen. Mhm. Und das jetzt nicht nur auf Prozesse und Digitalisierung bezogen, sondern halt auch Tatsache auf Kundenbeziehungen. Und ja, da hatte ich dir ja gedroppt, dass ich Tatsache dieses Jahr schon inzwischen 8 Kunden bei mir rausgeschmissen habe.
quasi weggeputzt.
Weggeputzt, ja.
Okay, was haben die denn verbockt, dass du die weggeputzt hast?
Ja, also ich glaube, man muss jetzt nochmal dazu sagen, für mich ist jede Kundenbeziehung wichtig. Also jeder Kunde einzeln liegt mir sehr am Herzen. Ich nehme inzwischen nicht mehr jeden Kunden an und ich arbeite auch sehr viel über Weiterempfehlungen und impfe meine Kunden quasi schon von Anfang an, dass mir eine Kommunikation auf Augenhöhe extrem wichtig ist. Also dass man wirklich die Dienstleistung wertschätzt, dass man eine offene und ehrliche Kommunikation miteinander hat und die halt aber auch einfach sehr wertschätzend ist. Mhm. Und wenn das halt nicht mehr gegeben ist, muss man halt auch mal durchputzen an der Stelle und darf sich halt auch gerade zum Jahresanfang einfach nochmal ganz bewusst mit seinem Kundenstamm auseinandersetzen. Mhm.
Haben die dich beschimpft oder was haben die gemacht?
Also ich sag mal, die Bandbreite ist lang. Also ich hatte mir schon gedacht, dass du so eine Frage stellen würdest.
Ja, ist auch mein Job.
Ja, ja. Ja, frag mich nach. Vielleicht erzähle ich dir auch von dem allerersten Kunden, den ich rausgeschmissen habe.
Wenn ich ganz lieb frage?
Ja.
Dann frage ich ganz lieb, warum hast du deinen allerersten Kunden rausgeschmissen?
Das war ganz interessant, da sollten wir uns vielleicht auch mal separat zu unterhalten. Das war ein Kunde, der war Tatsache übergriffig. Also der hat sowohl mich wie auch meine Mitarbeiterin mehrfach belästigt, Tatsache, und ist wirklich auch übergriffig geworden, so in seinen Formulierungen und so. Und deswegen durfte er dann halt gehen. Heute ist es nicht mehr ganz so dramatisch, sage ich jetzt mal, weil ich wirklich sehr, sehr bewusst meine Kunden auswähle, wie ich ja schon gesagt habe. Nichtsdestotrotz kann halt auch meine Kundenbeziehung sich verändern. Und an der Stelle war es Tatsache nicht mehr wertschätzend, nicht mehr auf Augenhöhe. Kunden sind irgendwie flapsig geworden, haben Dienstleistungen überstrapaziert, sind vielleicht auch mal ein bisschen frech geworden, wie ein oder andere.
Ach Mensch.
Oder aber auch, ich sag mal, die Wege müssen sich auch einfach mal trennen. Also ich hatte zum Beispiel eine Gewerbekundin, ich mag ja Gewerbekunden sehr gerne oder auch Kunden, mir ist ja egal, ob Mann oder Frau. Und die ist mit einer Cyberversicherung schon zu mir gekommen damals. Und das war tatsächlich mein allererster Cyber-Schadensfall. Und das war nur eine Zusatzversicherung. Und ich hatte ihr schon ans Herz gelegt, das halt auf einen vollwertigen Versicherungsschutz umzustellen. Das hat sie natürlich nicht gemacht. Nee, was passiert? Murphy's Law. Es tritt natürlich unweigerlich direkt, ich glaube, 1-2 Monate später der Schadensfall ein, Tatsache. Ich war im Urlaub, danach war ich krank, habe nur so sporadisch mithelfen können. Darunter hat die Kundenbeziehung extrem krass gelitten, muss man auch mal einfach so sagen. Also es kann halt auch mal ohne irgendwie was Flapsiges oder übergriffig oder sonst irgendwas ist es halt dazu gekommen, dass halt irgendwie die Vertrauensbasis an der Stelle nicht mehr so schön war. Und dann haben sich jetzt unsere Wege auch getrennt.
Wie bist du, was musste passieren, oder wie bist du auf die Idee gekommen, ich trenne mich jetzt von Kunden?
Ich glaube, wir haben alle nur begrenzt Zeit pro Tag. Und man darf sich auch als Unternehmerin oder Unternehmer nochmal ganz bewusst zur Gemüte führen, wie ist mein Kundenumstand aufgebaut? Habe ich Kunden, die sehr wertschätzend sind, die schnell Daten liefern, die super offen und herzlich kommunizieren, wo man auch als Maklerin sagen kann, ich habe da Spaß dran, das ist total cool, mit denen zusammenzuarbeiten, man kann individuelle Lösungen stricken. Und habe ich vielleicht auch den einen oder anderen Kunden, der sich immer weiter zurückzieht, egal aus welchen Gründen jetzt. Und dann kann man halt nochmal reflektieren, okay, kann man daran arbeiten? Oder wird es halt Zeit, dass sich halt Wege trennen? Und das ist auch fein. Also eine Sache, die ich über die letzten Jahre gelernt habe, nicht jede Beraterin passt zu jedem Kunden. Und andersrum genauso, nicht jeder Kunde passt auch zu mir als Maklerin. Und dann ist es halt umso wichtiger, sich halt am Anfang des Jahres frühjahrsputzmäßig nochmal die Frage zu stellen, passt die Ausrichtung, so wie sie jetzt gerade ist, noch zu mir und zu meinem Business?
Wie hast du das dann gemacht? Brief?
Auch das ist halt unterschiedlich. Also ich versuche schon eigentlich mit den Kunden nochmal dann aktiv zu reden. Ich bin immer ein Freund der offenen Kommunikation.
Stimmt.
Wir würden jetzt neumodern sagen, woran hat es gelegen?
Wesentlich nicht, ja.
Genau, also da halt einfach nur mal gucken, okay, kann man die Beratungsdienstleistung verbessern? Ist man vielleicht irgendwo ein Fettnäpfchen getreten, irgendwo falsch rechts abgebogen oder so, ne? Oder passt es halt auch einfach zwischenmenschlich nicht mehr? Und das ist auch völlig fein. Und ja, die Gespräche habe ich dann halt geführt, teilweise über WhatsApp, teilweise ganz normal per Telefon oder per Video. Und dann habe ich ganz normal eine Kündigung meiner Maklervollmacht per E-Mail rausgeschickt.
Wie haben die reagiert?
Gemischt.
Ich bin Journalist, ich will immer erst das Schlechte.
Ja, nein. Also ich denke, dass das in den Fällen war es eigentlich schon klar. Also zwei wollten eigentlich von sich aus schon gehen und haben jetzt
Okay,
eine
ist eine
tolle.
offene Tür eingerannt, sozusagen.
Ja.
Ja,
Ne, die haben
die
jetzt eine
Haustür.
ganz tolle neue Vermögensberaterin. Ne? Wenn ich das schon
Oh.
so höre, ne, dann weiß ich ja, was da als nächstes kommt. Ne?
Ja, die
Ja.
verdreifacht das Geld innerhalb von 4 Jahren.
Ja.
Ja.
Und wir haben Renditen über 10% und
Schon
so.
klar.
Ne? Also das ist
Ja.
völlig klar so. Ne? Da bin ich ganz froh, dass ich da nicht mehr die Ansprechpartnerin bin. So, wenn da
Okay.
das Wertesystem halt so ist. Ne? Ja, ansonsten haben sie es eigentlich ganz gut aufgefasst. Die eine hat noch geschrieben mit, ach, wusste ich ja gar nicht, dass ich das noch machen muss, so ein Maklervollmacht kündigen. Das war die Gewerbekundin, das ist so spannend, die hat halt einfach wirklich ansonsten komplett individuelle Versicherungslösungen bekommen von mir für ihr Business,
Ach.
musste jetzt aber natürlich zur Kündigung alles kündigen, also zur Beendigung der Zusammenarbeit alles kündigen, wo ich mir halt auch denke als Maklerin, ey, dann wechsel den Ansprechpartner, ist völlig fein, ne? Aber die Lösungen waren maßgeschneidert auf dein Business. Es kann nur schlechter werden.
Brauchst du jetzt Ersatzkunden oder hast du noch genug?
Nö, also ich bin völlig fein damit.
Ja,
Also ich habe
okay.
meinen Kundenbestand, der wächst. Wie gesagt, ich habe auch Weiterempfehlungen und Co. Ich arbeite ja auch mit anderen Maklern zusammen. Also deswegen, ich bin damit völlig fein und habe dann wieder meinen Fokus auf meine Kunden, die wertschätzend sind und mit denen es Spaß macht zu arbeiten.
Was würdest du jetzt sagen? Wir haben ja mal so einen kleinen Bildungsauftrag, auch mal bei Pfeffi,
Ja.
ne? Was sollten andere Kolleginnen und Kollegen von dir tun? Immer sich im Januar hinstellen und sagen, jetzt gucke ich mal alle Kunden durch? Oder was würdest du, oder wie machst du es jetzt weiter? Andersrum gefragt. So rum.
Also ich habe, glaube ich, über die Jahre viele verschiedene Ansätze ausprobiert. Also sei es jetzt irgendwie, dass man sich Terminquoten und dichten Abschlussquoten zu Gemüte führt, bis hin zu, wie viel Courtage bringt mir irgendein Kunde. Aber ich finde, es ist auch sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, habe ich Spaß daran, an dem, was ich halt mache? Habe ich Freude daran, mit dem Kunden zu arbeiten? Oder graut es mir schon, wenn ich den Namen von der Kundin lese und möchte am liebsten nicht ans Telefon gehen? Weil ich glaube, dass das halt auch gerade bei uns jungen Maklerinnen und Maklern so, so, so wichtig ist, dass wir nicht den Spaß an der Freude verlieren und die Betriebswirtschaftlichkeit immer im Blick behalten. Also beide Punkte dürfen da sein. Beide Punkte sind valide. Man kann halt auch den Bestand ausbauen sukzessive, habe ich auch gemacht. Genau, man muss aber trotzdem immer gucken, betriebswirtschaftlich, wir sind auch alles ein Unternehmer, wir haben auch alle Kosten, die wir tragen dürfen, Lizenzen, Mitarbeiter und Co., die auch irgendwo reingeholt werden müssen. Und wenn der Kunde halt zwei Verträge hat und du den trotzdem ganz doll gerne hast, ne, muss man sich jetzt die Frage stellen, ob das betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, wenn man jede Woche 2 Stunden mit dem telefoniert.
Muss es vielleicht nicht immer, ne? Aber man sollte nicht zu viele von denen haben, ne?
Genau,
Ja.
richtig. Und das muss man halt wirklich auch mal ganz kritisch hinterfragen und
Ja.
beobachten. Und wie gesagt, für mich ist halt einfach ganz dolle wichtig, diese Wertschätzung und Kommunikation auf Augenhöhe.
Merkt man das bei Neukunden? Du hast ja gesagt, du suchst die Kunden jetzt bewusster aus und so.
Ja.
Merkt man bei Neukunden gleich am Anfang, wie die ticken, oder greift man da noch dann daneben?
Nee, also wenn du auf gewisse Punkte achtest, dann merkst du das eigentlich.
Worauf achtest du?
Also ich habe jetzt mein Erstgespräch eigentlich sehr dolle perfektioniert an der Stelle.
Oho.
Dass ich da schon gewisse Fragen stelle und darauf achte, wie reagiert der Kunde. Und da auch ganz klar im Erstgespräch sage, dieses Gespräch ist dafür da, um zu gucken, passt du als Kunde zu mir als Beraterin? Kommst du mit meinen Eigenheiten klar, mit meinem Beratungsprozess, wie ich Sachen angehe, aber auch genauso andersrum, ne? Kommst du mit mir als Beraterin klar. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es völlig in Ordnung und dann trennen sich die Wege an der Stelle schon. Und entweder habe ich einen Maklerkollegen oder Kollegin, wo ich sage, da kann ich dich herzlich weiterhin empfehlen. Mhm. Oder halt nicht. Und dann ist auch in Ordnung. Mhm. Manche Kunden möchte man auch anderen Kollegen nicht antun. So böse, wie das jetzt klingt, ne?
Das sind jetzt keine sehr aufbauenden Worte. Nein. Für alle Kunden. Also liebe Kunden, Mut, lassen Sie sich nicht entmutigen.
Aber vielleicht noch ein Satz dazu,
ja. Weißt du?
Ich weiß nicht jeder kennt sich ja mit diesem Farbschema auch aus, ne? Aber ich bin selber zum Beispiel sehr, sehr blau, sehr analytisch veranlagt, habe aber auch einen roten Anteil, ne? Also der einfach mal straight ahead vorausgeht und sagt, so ist jetzt, ne? So geht's hier lang. manchmal bin ich ein bisschen zu forsch, aber damit kennst du gar nicht, ne?
Nein.
Von mir. Nee. Hm? Aber was ich über die Jahre gemerkt habe, ist, ich komme gar nicht mit gelben Kunden klar.
Also, was sind denn die gelben?
Die Kunden, die so ein bisschen Show brauchen, so ein Showman oder eine Showwoman, so, ne? Die stellen sich sehr gerne selber in den Mittelpunkt oder wollen aber auch so viel. Weißt du, also die bauen so ein bisschen viel Party und eine Beraterin, die halt vielleicht auch mal irgendwie, keine Ahnung, weiß ich, kann das so schlecht beschreiben.
Mhm. Das schlagen wir nachher mal nach.
Ja.
So. Ja.
Ich möchte jetzt den Kundenkreis auch einfach nicht verteufeln, aber er passt halt einfach zu mir als Beraterin nicht. Und ich kenne aber eine Maklerin, die kann super toll mit dieser Kundengruppe umgehen und die sagt, am liebsten würde ich nur gelbe haben, wo es mir halt graust und die Zehennägel hochklappt. Ne? Ah. Aber das ist halt fein. Und wenn man dafür so ein Gespür entwickelt, welcher Kunde passt halt zu mir, ist das extrem wertvoll, weil dann macht die Arbeit halt richtig Spaß.
Okay, und dann nehmen wir das mal so mit. Jeder Topf findet am Ende vielleicht doch noch einen Deckel und so richtig. Weiter. Und dann sage ich mal, danke, liebe Elisa, für den Frühjahrsputz und alles Gute. Und dann im Frühling wieder, ne?
Auf jeden Fall, jedes Jahr aufs Neue.
Die News der Woche. Für Kunden des insolventen Lebensversicherers FWU Life Insurance Lux könnte es finanziell noch dicker kommen als ohnehin schon. Jetzt warnt der Branchenverband GdV vor steuerlichen Problemen, wenn sich FWU-Kunden Riester-Renten oder Basisrenten auszahlen lassen.
Grundsätzlich gilt nämlich, ist nicht schön, aber es gilt, zahlt der Insolvenzverwalter den Riester-Vertrag aus, geht der Gesetzgeber davon aus, dass er schädlich verwendet wurde. Heißt, er dient nicht, wie gedacht, dazu, die Rente aufzuhübschen. Dabei ist es zunächst egal, ob der Kunde Schuld daran trägt oder eben nicht. Er muss Zulagen und erhaltene Steuervorteile zurückzahlen. Für die Rürup-Rente muss er alle erhaltenen Beträge versteuern, also auch die aus dem vorzeitigen und ungewollten Abbruch.
Doch der GdV zeigt sich optimistisch, dass sich beides vermeiden lässt. Dabei bezieht er sich auf eine Auskunft direkt vom Bundesfinanzministerium. Und wie soll das gehen? Im Grunde ganz einfach. Die Kunden müssen das Geld aus Riester- bzw. Rürup-Vertrag komplett innerhalb eines Jahres in einen neuen Vertrag, jeweils Riester oder Rürup, bei einem anderen Anbieter einzahlen.
Sich diese Einzahlung erneut fördern zu lassen, ist natürlich nicht möglich. Ist ja auch logisch. Darauf weist der GdV ebenso hin. Der neue Vertrag kann auf dieser Grundlage aber normal weiterlaufen. Die folgenden Eigenbeiträge sind dann natürlich förderfähig.
Als das Analysehaus Fralytics Krankenkassen überprüft, geschieht etwas höchst Unerfreuliches. An eine Antwort war plötzlich der Verlauf einer völlig fremden Kundenanfrage angehängt, inklusive Name und E-Mail-Adresse. Für Datenschützer ist das zweifellos ein gefundenes Fressen.
In diesem konkreten Fall ist immerhin nichts angebrannt. Doch bei Fralytics versteht man den Vorfall als Warnung. Zwar wurden in diesem Fall keine sensiblen Gesundheitsdaten verletzt, doch das Signal sollte nicht unterschätzt werden, so die Studienautoren. Und wörtlich weiter. In einer Branche, die potenziell die intimsten Daten der Bürger verwaltet, darf eine Kombination aus Stress und fehlenden Kontrollmechanismen nicht dazu führen, dass Identitäten Dritter preisgegeben werden.
Doch das Ganze ist nur eine Episode in einer größeren Studie. Sie trägt den Titel Gesetzliche Krankenkassen-Service-Studie 2026 und befasst sich mit der Frage, wie Kassen auf Neukunden mit Sprachbarriere reagieren. In einem Land wie unserem mit neu hinzuziehenden ausländischen Fachkräften ist das ja nicht ganz unwichtig. 92 Krankenkassen stellten die Tester über sogenanntes Mystery Shopping dabei auf den Prüfstand. Heißt, sie fragten verdeckt mit scheinbaren Deutschdefiziten an.
Erfreulich ist, die getesteten Kassen reagierten insgesamt recht schnell auf Anfragen. Mehr als jede dritte antwortete innerhalb von 12 Stunden, was wirklich beachtlich ist. 71% schrieben nach maximal 48 Stunden zurück. Allerdings, und das sollte wirklich nachdenklich stimmen, antworteten 32% überhaupt nicht.
Ebenfalls Luft nach oben zeigt sich, wenn es um die Qualität der Antworten geht. 100 Punkte waren insgesamt zu erreichen, doch die durchschnittliche Gesamtpunktzahl liegt bei lediglich 63. 17 Kassen erreichten aber den Titel Top Performer, indem sie in weniger als 48 Stunden antworteten und über 75 Punkte sammelten. Die lesen wir jetzt aber nicht alle vor, aber in den Shownotes haben wir sie für Sie aufgeführt.
Wie lässt sich der Gesamteindruck nun einordnen? Hier hilft Fralytics Mitgründer Johannes Bunk, indem er erklärt, die Ergebnisse zeigen, dass die Branche beim Erstkontakt insgesamt zuverlässig reagiert. Gleichzeitig verdeutlichen die durchschnittlichen Antwortzeiten und die große Leistungsstreuung, dass Servicegeschwindigkeit und inhaltliche Qualität noch kein Branchenstandard sind. Besonders beim Umgang mit fremdsprachigen Anfragen sehen wir deutlichen Nachholbedarf, wenn gesetzliche Krankenkassen hürdefrei und wettbewerbsfähig sein wollen.
Rund 3/4 der Menschen in Deutschland finden das Thema Altersvorsorge kompliziert. Und naja, ist es ja auch irgendwo. Gerade Menschen mit weniger Einkommen haben dieses Gefühl. So schätzen 41% der Menschen mit einem Haushaltsnettoeinkommen unter 1.000 Euro das Thema als klar kompliziert ein. In höheren Einkommensgruppen sinkt dieser Wert auf unter ein Drittel.
Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, DIA, und der Zürich-Gruppe Deutschland. DIA-Sprecher Peter Schwag sagt dazu, Altersvorsorge ist für viele Menschen kein Randthema, sondern eine echte Überforderung. Die Ergebnisse zeigen deutlich, wer wenig Einkommen hat, fühlt sich besonders häufig abgehängt und verliert schneller den Überblick.
Das besonders Bedenkliche daran, von den Befragten, die das Thema Altersvorsorge als kompliziert empfinden, geben 37% an, dass sie sich deshalb nicht damit beschäftigen. 46% lassen sich dagegen nicht davon abhalten.
Eigentlich berichten wir ja keine sogenannten Wasserstandsmeldungen. Wir würden angesichts der vielen Marktindizes und Märkte vom Ästchen ins Stöckchen geraten. Aber was der Unternehmensberater Marsh Risk über Industrieversicherungen berichtet, sticht dann doch ins Auge.
Denn die Tochter des Versicherungsmaklers Marsh beobachtet, dass inzwischen im 6. Quartal in Folge weltweit die Prämien gesunken sind. Im 2., 3. und 4. Quartal 2025 ging es jeweils um 4% hinab. Natürlich gut für die Versicherungskunden aus der Industrie.
Warum passiert das ausgerechnet in einer Welt, in der vermeintlich alles teurer wird? Als Hauptgründe für den Rückgang der Prämienraten nennt Marsh den stärkeren Konkurrenzkampf unter den Versicherern. Günstige Schadenentwicklung und die Rückversicherungskonditionen verbunden mit erhöhter Marktkapazität. Risiken werden also günstiger und Versicherer kämpfen regelrecht darum, welche übernehmen zu können.
Für Industriekunden ist das natürlich eine tolle Sache, die sogar noch weitergehen könnte. So meint John Donnelly, Präsident für Global Placement bei Marsh Risk, ohne unvorhergesehene Ereignisse erwarten wir, dass sich dieser Trend im Jahr 2026 fortsetzt. In diesem Jahr dürften Kunden die Möglichkeit haben, Prämienraten zu reduzieren und umfassendere Bedingungen auszuhandeln, die die Leistungsfähigkeit ihrer Versicherungsprogramme verbessert, um so der zunehmenden Komplexität der Risiken gerecht zu werden.
Im Gespräch.
Unsere Geschäftsführer Matthias Hess und Jan Ross waren diese Woche in München unterwegs und dabei auch zum Frühstück mit Fondsfinanzchef Norbert Porasek eingeladen. Diese Gelegenheit nutzte Jan, um ihn zu fragen, was ihn und die Fondsfinanz gerade umtreibt. Hören wir doch mal rein.
Ich bin heute beim Norbert Porasek, hier bei der Fondsfinanz. Lieber Norbert, danke für die Einladung, danke für das gute Frühstück, was wir hier zusammen haben.
Danke.
Und was passt besser als eine schöne Einstiegsfrage zum Frühstück, nämlich was beschäftigt dich eigentlich aktuell am meisten in unserer Branche?
Wahrscheinlich so wie die meisten gerade KI. Ich war auch gestern auf der DMV-Roadshow, wo uns auch PWX, das neue PWX vorgestellt worden ist. Und ich bin noch ganz beseelt und begeistert. Was uns da gestern präsentiert worden ist, das war wirklich gewaltig. Nicht nur, dass die KI jetzt wirklich mir als Makler fast alles abnehmen kann, was mir auch sonst ein Mitarbeiter abnehmen kann, sondern in der nächsten Ausbaustufe sagt die KI mir auch, was aus ihrer Sicht ich als nächstes tun sollte. Und sie sagt mir auch, was sie jetzt noch für mich tun kann. Und dann kann ich das alles freigeben. Und dann legt die KI 24/7 einfach los. Und das ist schon so, dass ein Makler sich so viel effizienter aufstellen kann, dass die Maklerbüros auch in Zukunft mit sehr, sehr viel mehr wert werden. Auch die Bestände, die Preise der Bestände werden steigen. Und es wird einfach immer mehr Spaß machen, Versicherungsmakler zu sein.
Was sollte sich denn vielleicht in dem Zusammenhang, aber auch darüber hinaus, in den nächsten 2 Jahren dringend ändern aus deiner Sicht?
Ja, wir sind der Meinung, dass der Makler sich noch schneller und mehr öffnen sollte, den KI-Themen, denn sie sind jetzt da und sie helfen ihm auch wirklich enorm. Aber wir sehen noch, dass der Makler sich tatsächlich noch mit anderen Dingen noch lieber beschäftigt als mit KI. Vielleicht weiß er nicht, wie weit wir da schon sind, aber sobald er das erkennt, wird er einfach sehr viel effizienter. Und deshalb also wäre wichtig, dass die Makler sich jetzt mal kurz Zeit nehmen, sich ein bisschen damit beschäftigen und bereits, wenn sie sich einmal 2 Stunden Zeit genommen haben, haben sie die 2 Stunden auch schon eingespart und haben dann wieder mehr Zeit. Daher, wenn er einmal ganz kurz ein klitzekleines Invest macht, wird er sehr stark davon profitieren. Und das wäre wichtig, dass die Marktwirtschaft dahingehend bereit ist, sich ganz kurz das mal anzuschauen.
So ein bisschen dieses Bild von dem Waldarbeiter, der in den Wald geht und die ganze Zeit am Bäume sägen ist. Und dann kommt ein Wanderer vorbei und sagt ihm, du pass mal auf, deine Säge ist stumpf. Aber der sagt, nee, ich kann die aber gerade nicht schärfen, ich muss Bäume sägen.
Richtig,
ja?
Genau
das ist das. Dieses Thema. Lieber Norbert, dritte und letzte Frage schon. Was würdest du denn gerne einmal klarstellen?
Klarstellen möchte ich, dass der Makler nicht von KI ersetzt wird, aber der Makler wird ersetzt von einem anderen Makler, der KI nutzt. Vielleicht schon sehr bald, wenn sich der eine Makler den der KI nicht öffnet. Wir sehen einen enormen Effizienzgewinn bei den Maklern, die eben KI nutzen, im Vergleich zu denen, die keine KI nutzen. Und ja, das wird ein ganz klarer Verdrängungswettbewerb sein. Auch ganz viele junge, neue Makler, die dazukommen, die selbstverständlich KI nutzen, kommen neu in den Markt. Und deshalb müssen die Bestandsmakler, die Makler, die schon im Markt sind, sich immer auch jetzt der KI widmen. Sonst könnte es sein, dass da ein Verdrängungswettbewerb stattfindet, den wir so alle nicht wollen.
Vielen lieben Dank.
Gerne.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche. Tschüss.